Herzlich willkommen zum Talk zur Cybersicherheit in der Gesellschaft von Alex und Michael. Alex arbeitet für die Free Software Foundation Europe und Michael für das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Wir freuen uns über den Vortrag.
Dankeschön. Hast du? Ja, wir haben uns vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr hier getroffen und haben uns über den Cyber Resilience Act ausgetauscht und haben dann geplant, im Rahmen des Dialog für Cybersicherheit ein Projekt einzureichen, wo wir an dem Cyber Resilience Act arbeiten. Das werden wir jetzt am Anfang erstmal kurz vorstellen, wie wir dazu gekommen sind, was dieser Dialog ist. Dann gehen wir kurz durch den Cyber Resilience Act, dass wir so alle ungefähr den gleichen Wissensstand haben. Und dann gucken wir uns an, was wir so im letzten Jahr getrieben haben und was wir am Cyber Resilience Act gearbeitet haben, was uns so umtreibt. Und versuchen das dann im letzten Drittel dieser Veranstaltung mit euch dann noch zu diskutieren.
Genau, danke. So, der Dialog für Cybersicherheit ist eine Plattform, in der die organisierte Zivilgesellschaft, Staat, Wirtschaft, Kulturen, Medien und Wissenschaft miteinander in einen Austausch treten und im Prinzip eine Plattform vom BSI organisiert, um gemeinschaftlich an gesellschaftlichen Dingen zu arbeiten, die das Thema Cybersicherheit irgendwo betrachten und der Versuch, das Ganze auch gesamtheitlich zu betrachten. Dazu gibt es einmal im Jahr die sogenannte Denkwerkstatt. Dafür können Interessierte, und der Zeitraum läuft jetzt, glaube ich, auch gleich los, Ideen sammeln und Ideen entwickeln, die eingereicht werden, wo Themen vorgestellt werden können, an denen dann ein Jahr lang gearbeitet werden soll, in einer größeren Gruppe. Das wären dann die sogenannten Workstreams. Und ich habe vor 2 Jahren an dem Dialog für Cybersicherheit das erste Mal teilgenommen, weil ich noch nicht so lange im BSI war. Und Alex hat das mehrere Jahre vorher schon gemacht. Und letztes Jahr auf der FrostCon sind wir ins Gespräch gekommen. Irgendwann kam die Frage, wir haben hier noch ein Fass Bier, was machen wir damit? Der Austausch wurde immer intensiver und dann haben wir uns überlegt, lasst uns doch mal schauen, ob wir nicht ein Thema einbringen können und ein Thema, was uns beide ein Stück weit jetzt schon seit mehreren Jahren umtreibt, ist der Cyber Resilience Act. Und wenn man auf der FrostCon ist, redet man hier und da über Open Source. Das heißt, bringen wir das doch mal zusammen und schauen, welche Auswirkungen, oder lasst uns betrachten, welche Auswirkungen denn der Cyber Resilience Act haben kann auf die Open Source Community in ihrer Ausprägung, die immer wieder interessant ist. Genau, was ist der Cyber Resilience Act? Und im Prinzip ist das eine Gesetzgebung, die letztes Jahr im Dezember verabschiedet wurde, jetzt 3 Jahre lang in einer Übergangsphase ist, bevor dann ab 11. Dezember 2027 alle Anforderungen, die im Cyber Resilience Act drin stehen, umgesetzt werden müssen. Gibt für nächstes Jahr im September schon Meldepflichten, die vorgezogen wurden, bedeutet, dass Hersteller, die aktiv ausgenutzte Schwachstellen oder davon Wind bekommt oder davon Erkenntnis lang, diese an eine Plattform melden müssen, eine Meldeplattform und an das nationale CERT, das für den Hersteller verantwortlich ist, um halt diese Schwachstellen mit nachzutracken und nachzuverfolgen. Der Cyber Resilience Act ist der Versuch der EU, Cybersicherheit unter das CE-Kennzeichen zu bekommen. Das heißt, das, was es jetzt schon für Safety gibt, dass Handys mit ihrem CE-Kennzeichen zeigen, man stirbt nicht gleich, wenn man es in die Hand nimmt, versucht man jetzt mit Cybersicherheit zu erweitern. Das Ganze gilt für Produkte oder fast alle Produkte mit digitalen Elementen. Das Staubsaugerroboter, Betriebssysteme, Handys, Router, also praktisch alles, was irgendwo ein Stück weit vernetzt ist und digital mit anderen Dingen kommuniziert. Es gibt gewisse Ausnahmen, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Automobil. weil die schon über andere Regulierungen mindestens genauso oder stärker reguliert sind. Und es gibt eine Ausnahme zum Beispiel für freie Open-Source-Software. Die Ziele des CAA oder was die Kommission und die EU damit bezwecken wollen, ist einmal, dass Produkte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, von Grund auf Sicherheitseigenschaften erfüllen oder generell einfach sicherer sind in Bezug auf Cybersicherheit und dass die Geräte auch sicher bleiben oder immer wieder in einen sicheren Zustand zurückgeführt werden für den kompletten Lebenszyklus dieses Produktes, also auch für den Supportzeitraum. Heißt, ein Hersteller bringt das Produkt nie auf den Markt und dann interessiert es ihn nicht mehr. Er ist dazu verpflichtet, Updates bereitzustellen und sich um die Schwachstellen zu kümmern. Der zweite Punkt ist, dass es denjenigen, die die Produkte nutzen, einfacher gemacht werden soll, sichere Produkte zu benutzen und zu kaufen und dann zu erlangen. Was bedeutet das Ganze für einen Hersteller und für ein Produkt? Der Hersteller fängt an, ein Produkt zu entwickeln und muss ganz am Anfang eine Risikoanalyse durchführen, wo er schaut, wie stark er bestimmte Anforderungen implementieren muss. Das sind diese produktbezogenen grundlegenden Sicherheitsanforderungen, die in dem Anhang 1 des Cyber Resilience Act stehen. Und das heißt, dort stehen Anforderungen drin, zum Beispiel, dass eine sichere Authentifizierung genutzt werden soll. Steht drin, dass sicher kommuniziert werden soll. Das heißt, Daten, die von einem Gerät zu einem anderen übertragen werden, sicher übertragen werden. Es steht drin, dass Daten sicher abgespeichert werden. Das Ganze aber immer abhängig vom Risiko. Das heißt, wenn ich Produkte habe, die in kritischeren Umgebungen sind, dann ist es vielleicht spannend, dass, wenn man das Ganze oder wenn man sich dort anmeldet, nicht nur Nutzername, Passwort kommt, sondern Multifaktor-Authentifizierung. Mag sein bei irgendwelchen Produkten, die es nur einmal auf der Welt gibt und die wurden auf dem Markt verkauft, hinter, lass es irgendwo im Zimmer in der Dunkelkammer sein, wo sonst niemand hinkommt, weil es dreimal abgeschlossen ist, dann reicht dann Nutzername, Passwort. Also das ist immer abhängig von dem Risiko. Während des Supportzeitraums müssen, wie gesagt, Schwachstellen gefixt werden. Es muss eine technische Dokumentation geben. Die Hersteller müssen, bevor sie es auf den Markt bringen, die Konformität zu den Anforderungen nachweisen. Das ist für den Großteil der Produkte einfach nur eine Selbsterklärung. Auch das sind Dinge, die wir jetzt schon unter dem CE-Kennzeichen haben. Gibt dann noch wichtige Produkte mit Kategorie 1, 2. Da fallen zum Beispiel Betriebssysteme, Router, Firewalls in den unterschiedlichen Ausführungen mit rein. Dort ist mit der Konformität ein klein wenig anders. Die wichtigen Produkte können sich einmal über eine Drittstelle nachweisen lassen, dass sie alle Sicherheitsanforderungen erfüllen. Und für die wichtige Kategorie 1, wo zum Beispiel Switche mit reinfallen oder Router, wenn es harmonisierte Standards gibt, die von der Kommission zitiert wurden, dann reicht es für einen Hersteller auch wieder zu sagen, ich halte mich an diese harmonisierten Standards und gebe eine Selbsterklärung ab. Deswegen sind Standards relativ wichtig in der ganzen Gesetzgebung. Sicherheitsmängel müssen abgestellt werden und melden, dass irgendwelche Schwachstellen kommt, muss der Hersteller sogar so lange, wie das ganze Ding überhaupt da ist. So, was neben dem Cyber Resilience Act dann immer mal kommt oder als Begriff genannt wird, ist das New Legislative Framework. Und das ist im Prinzip die Idee der Kommission und der EU, die ganze Gesetzgebung ein Stück weit zu harmonisieren. Man muss sich das vorstellen wie ein riesengroßes Netz an Regulierungen, die alle irgendwo miteinander verknüpft sind und keins von denen steht für sich alleine im Walde. Generell ist dort geregelt, wie zum Beispiel Marktüberwachungen vorgehen sollen, wie die ganzen Prozesse sind. Es ist darin geregelt, wie welche Bedeutung harmonisierte Standards, harmonisierte Normen haben, wie Konformitätsbewertungsverfahren aussehen. Alles in Regulierungen im New Legislative Framework mit gesetzt. Wo das durchaus wichtig ist, weil das erlebe ich öfters in Diskussionen, dass viele den CAA immer relativ isoliert betrachten. Der gehört aber in dieses ganze Konstrukt an anderen Gesetzen, die es auch gibt, die irgendwo miteinander zu tun haben. Das bedeutet aber auch, dass Dinge, die wir für Safety jetzt schon machen und Dinge, die für Safety generell gelten, auch ein Stück weit auf den CAA mit angewandt werden können. Das ist zum Beispiel interessant. Der CAA an sich ist eine Produktregulierung. Das heißt, was spannend ist, was bedeutet es, dass es ein Produkt ist für und wann muss ich die Dinge einhalten, die im CAA drin stehen. Und da gibt es den sogenannten Blue Guide, der im Prinzip eine Hilfestellung ist und bestimmte Sachen zum NLF, zum New Legislative Framework, ein Stück weit mehr versucht zu erklären. Und dort steht zum Beispiel drin, die Bereitstellung eines Produktes auf dem Markt bedeutet, jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Produktes zum Vertrieb, zum Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit. Und dann sind wir nämlich schnell an dem Punkt, wo diese Ausnahme für Free and Open Source kommt. Das sind im Sinne der Regulierung keine Produkte, die auf den EU-Markt gebracht werden. Und dadurch fallen die raus. Es sind keine Produkte, wo jemand ein CE-Label einfach so drauf klebt. Es gibt Hersteller, auch Open-Source-Hersteller, die mit ihren Open-Source-Produkten Geld verdienen, die eine gewerbliche Tätigkeit haben, wo das dann ein Produkt im Sinne der Regulierung ist und die werden dann als Hersteller gesehen, die müssen auch sämtliche Anforderungen im CAA erfüllen, aber ein Developer, der einfach, weil er Spaß dran hat, in seiner Freizeit Open Source entwickelt, können auch mehrere in einem Projekt zusammen sein, die fallen nicht automatisch unter den CAA. Inwiefern? Also Consumerware an sich, wenn das auf dem europäischen Markt verkauft wird, ist es ein Produkt und damit gilt als Produkt. Genau.
Ja. Wir haben jetzt schon von Micha viel gehört über Hersteller und dass das ja eine Produktregulierung ist. Das ist auch alles ganz sinnvoll. Wir haben aber eben auch gehört, dass es mit freier Software vielleicht andere Betrachtungsweisen gibt und dem ist der Gesetzgeber auch ein Stück weit gefolgt und hat eben im Gesetzgebungsverfahren verschiedene Rollen eingeführt. Also klar, wir haben halt den Hersteller und dann hat er eben noch den Steward, im Deutschen heißt das eben Verwalter, eingeführt. Das sind die Leute, die eben Projekte zum Beispiel maintainen oder ähnliches. Und dann gibt es halt eben diese eben schon genannte Ausnahme, Individual Developers, bisschen Code irgendwo auf irgendeinem Git oder eben anderes. So, also wir haben halt im Prinzip drei Rollen. Relevant für den Cyber Resilience Act sind mal zwei Rollen. Der Hersteller und der Steward, also eben der Steward als jemand, der eben ein Projekt zur Verfügung stellt, was dann von einem Hersteller genommen wird und in einem Produkt am Ende landet. Und damit jetzt eben diese Leute, die an dem Projekt arbeiten, die das in ihrer Freizeit machen, die das aber vielleicht auch gegen Spenden machen, in einem gemeinnützigen Verein machen oder wie auch immer, in was ihr da eben so zusammenkommt, um eben diese Projekte zu erstellen, damit die eben dann nicht sozusagen mit den Regulierungen vom Cyber Resilience Act in einer Form konfrontiert sind, dass sie diese Obligations übernehmen müssen, hat man eben gesagt, der Hersteller muss eben immer mal alle Obligations übernehmen, also alles, was sozusagen aus dem Cyber Resilience Act herausfällt, muss er auch übernehmen für die Projekte. Und damit aber jetzt eben das dann nicht einfach genommen wird und irgendwo hingeforkt wird, sondern eben ja, im Prinzip muss irgendwie eine Beziehung entstehen zwischen Hersteller und Steward, und das ist eben die Frage, mit der wir uns hier im letzten Jahr mit einem Fass Bier beschäftigt haben. Wie kann dieses Verhältnis aussehen? Also wie können wir sicherstellen, dass Hersteller und Steward so miteinander reden, dass das gut für die Sicherheit ist, aber eben auch gut für das freie Software-Ökosystem? Und ja, diese Frage haben wir uns quasi gestellt, sind uns quasi dem Ganzen genähert, und vielleicht gucken wir jetzt eben erstmal nochmal, was die Pflichten für Hersteller sind, und dann sehen wir auch schon, dass da vieles eben gar nicht von dem Steward gemacht werden kann oder sollte, und überlegen uns dann, wie man das eben machen könnte. Also der Hersteller ist erstmal grundsätzlich eben für das Produkt verantwortlich. Ja? Also es ist immer der Hersteller, der ein Produkt auf den Markt bringt, und er ist für alles, was mit diesem Produkt zu tun hat, verantwortlich. Er muss die Schwachstellen behandeln, er muss die Schwachstellen, wenn er dann eben mit einem Projekt zusammenarbeitet, an dieses Projekt melden, und er muss auch den Patch teilen. Das bedeutet, wenn man jetzt im Prinzip auf seinem Projekt sitzt, eigentlich erstmal gar nichts warten machen muss, außer zu warten, dass ein Hersteller kommt. Der Hersteller sagt einem dann: Hier, ich benutze dein Projekt, das ist in meinem Produkt, und möchtest du denn Steward für mich werden? Und dann würde sozusagen dieser Workflow beginnen. Ne? Also das Projekt sozusagen würde die Patches bekommen und die grundsätzlich dann auch für alle anderen zur Verfügung stehen. Also das bedeutet, wenn man jetzt sozusagen eben ein Projekt in einem Produkt hat und das wird dort gepatcht, ist der Patch dann trotzdem auch für alle anderen verfügbar. Genau, aber wie gesagt, also all diese ganzen Sachen liegen alle beim Hersteller, aber das kann natürlich eben der Hersteller nicht alleine machen. Also er muss ja irgendwie mit diesem Projekt kommunizieren, der Patch muss ja irgendwie dann am Ende tatsächlich da irgendwie dahin kommen. Ja? Also das muss ja dann irgendwie jemand in dem Projekt sitzen, der das macht. Und wenn man sich das anguckt, wie sich das Hersteller vorstellen, dann kann man das, glaube ich, gut bei Curl sehen. Der hat ja mal eine E-Mail gekriegt. Das ist dann: Ja, wir sind Hersteller, wir benutzen Curl. Übrigens, wir müssen jetzt CAA-konform werden, macht mal. Ja, und das ist ja genau das, was wir eben nicht wollen. Ja? Also wir wollen nicht, dass die Hersteller an die Projekte rantreten, sagen, das geht jetzt hier in unserem Produkt auf, und weil unser Produkt so super ist, hilfst du uns jetzt. Ja? Sondern das muss halt in irgendeiner Art und Weise stattfinden, ja, dass der Steward da halt Lust drauf hat. Ja? Also dass der da halt Bock hat, mit dem Hersteller zusammenzuarbeiten, und dass dann eben sozusagen hier dieser Austausch stattfinden kann, den wir gerade gezeigt haben. Also dass der Hersteller sozusagen in diese Lage versetzt wird, das zu machen, braucht er den Steward. Und deswegen macht es durchaus Sinn, dass die irgendwie nett zueinander das sind. Ja? Und nicht nur nett im Sinne von, dass die sich freundlich E-Mails hin und her schicken, sondern dass da vielleicht auch eben Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Ja? Also im Prinzip muss halt oder kann ein Steward sozusagen dem Hersteller eben helfen, diese Obligations zu erfüllen. Wenn er denn das tut, sollte er zumindest meiner Meinung nach auch unterstützt werden. Und das ist jetzt eine Frage, die wir uns sozusagen auch über Fragen gestellt haben. Also wir haben Fragebögen veröffentlicht, da kommen wir gleich dazu, um zu gucken, wo das sozusagen im Ökosystem schon funktioniert, wo wir so Blueprints da nehmen können und das sozusagen dann in Guidance übertragen, weil das ist nämlich sozusagen, lass mich noch kurz diesen Gedanken zu Ende führen, das Zentrale. Also alles passiert jetzt nicht im luftleeren Raum. Also wir haben den Cyber Resilience Act, da stehen halt viele Artikel und Regelungen drin und so weiter und so fort. Aber viele Fragen sind halt noch ungeklärt, ja. Also, und für diese ungeklärten Fragen gibt es Guidance, es gibt diese Standards, die wir schon gehört haben, die eben für die Hersteller besonders relevant sind. Es gibt sowas wie Attestation, es gibt Implementing Acts, Delegated Acts und so weiter und so fort. Also vieles vom Cyber Resilience Act ist eben noch nicht ausbuchstabiert, unter anderem eben dieses Verhältnis, wie jetzt Hersteller und Stewards zusammenarbeiten. Jetzt. Okay, also die Frage war, oder beziehungsweise die Anmerkung war, also was passiert, wenn der Hersteller dem Projekt, was vorher nicht monetär unterwegs war, Ressourcen zur Verfügung stellt, vor allen Dingen monetäre Ressourcen zur Verfügung steht, und ob dann damit der Steward nicht auch eben zum Hersteller wird, weil sozusagen das Money Game beginnt. Und dem ist nicht der Fall, weil es ist ja eben kein Produkt. Ja, also das Projekt ist ja eben kein Produkt in sich selbst, sondern es wird ja auch nichts hergestellt. Ne? Es ist halt irgendwo liegt halt Code rum, der wird dann halt irgendwie gepatcht. Aber es wird ja jetzt de facto erstmal nichts verkauft. Ja? Also wird kein Produkt verkauft. So, also, und von daher würdest du jetzt erstmal kein Hersteller werden und auch nochmal vielleicht zurück. Also du bist halt immer nur für, also das ist auch nochmal wichtig zu wissen, also ein Steward wird jetzt selbst nicht CE-konform oder sowas. Ja? Also es geht immer nur um ein spezifisches Produkt. Also du kannst jetzt zum Beispiel als Steward mit einem Hersteller zusammenarbeiten, der Hersteller hat zwei Produkte, bei dem einen Produkt sagst du, finde ich ein super Produkt, ich arbeite mit dir zusammen, bei dem anderen sagst du, nee, habe ich keine Lust, bin ich nicht dein Steward. So, und das insgesamt sozusagen, was auch noch unklar ist, ist ganz grundsätzlich, wo die monetäre Schwelle ist, also ab wann sozusagen ein Steward, also bis wohin der Geld verdienen kann, um nicht als Manufacturer zu gelten. Das ist noch nicht ausbuchstabiert, aber es gibt einen Diskussionsstand, können wir vielleicht sagen, der darauf hindeutet, dass die Schwelle eben bei, was deine Lebenskosten sind, also wenn du das jetzt als Privatperson machst sozusagen, wird die Schwelle gesagt, so ungefähr, was deine Lebenskosten sind, und die zweite Schwelle sozusagen, wenn du größer bist, um das Ding am Laufen zu lassen. Ja, also was du halt brauchst, um das Projekt nicht sterben zu lassen, damit das eben überlebt und eben diese Sachen zu erfüllen. Wenn du da jetzt natürlich anfängst, Milliarden mit zu verdienen, dann müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen gucken. Aber im Großen und Ganzen geht es erstmal, also das sind die Schwellen, die jetzt diskutiert werden. Also das Projekt rennt weiter.
Es gibt dazu vielleicht auch noch von der Kommission einberufene Expertengruppe. Und da gibt es auch eine Arbeitsgruppe, die sich mit Open Source beschäftigt. Und da werden aktuell genau diese Fragen auch betrachtet, weil es ist, man kann nicht beide Rollen haben, also es kann niemand gleichzeitig für ein Produkt, also man kann schon beide Rollen haben, aber niemals für ein Produkt Hersteller oder Steward sein. Und es ist auch nicht so gedacht, dass wenn der Steward dann mal bezahlt wird, er automatisch in die Herstellerrolle kommt. Und da wird aktuell Guidance von der Kommission geschrieben, und das ist eins von diesen Punkten mit dem Implementing Act. Da muss dieses Jahr noch was veröffentlicht werden von der Kommission, wo das klargestellt wird, wie die Kommission das sieht und wie dort diese Rollen noch exakter beschrieben werden können.
Also vielleicht machen wir kurz, also Verständnisfragen gerne, aber vielleicht die Diskussion dann lieber ans Ende. Weil sonst können wir, glaube ich, jetzt, also ich sehe so viele Hände, das glaube ich, sonst, also Verständnisfragen, ja?
Ich bin leider zu spät gekommen. Immer
gut.
Wenn ich einen Server anbiete oder einen Service anbiete, den ich Standalone starten kann, ist das schon ein Produkt oder ein CLI-Tool oder LibreOffice oder sowas. Es ist ja selbstständig benutzbar für jeden, der das irgendwie aus dem Internet runterlädt. Ist das schon ein Produkt oder...
Also wir hatten das am Anfang, gibt Definitionen, vielleicht guckst du dir dann auch mal die Slides an, genau, dann wird man jetzt mal Wale machen. Genau, es gibt eben, also wie gesagt, wo wir jetzt stehen und was noch wichtig ist, es gibt sowas wie Implementing Acts, Delegated Acts, die können kommen, die müssen nicht kommen, Implementing Acts, die müssen kommen. Also so zum Beispiel die Frage, die immer wieder gerne diskutiert wird, wie muss die S-Bomb aussehen, das ist ein Implementing Act, der wird kommen, da werdet ihr diese Antworten bekommen, wir können es euch auch noch nicht sagen, wir haben Gefühle dazu, aber mehr auch noch nicht. Guidance ist etwas, was eben von der Kommission kommt, aber eben vielleicht auch von der Marktaufsicht, die eben dann zum Beispiel ausbuchstabiert, ja, wo sind eben diese Grenzwerte, wie viel Geld kann man verdienen, und das ist sicherlich auch was man da, glaube ich, erwarten kann, ist, dass in dieser Guidance auch viel mit Beispielen gearbeitet wird, ja, also um eben genau abzugrenzen, was ist jetzt ein Projekt, was ist ein Hersteller und so weiter und so fort, werden in dieser Guidance sicherlich auch Beispiele auftauchen, und bei diesen Papieren geht es grundsätzlich darum, dass jemand, der keine Ahnung hat, das liest und versteht und weiß, okay, alles klar, ich bin jetzt Hersteller, ich bin jetzt Steward und so, ist sozusagen der Vorgang. Ja? Also und das alles ist jetzt noch in der Mache. Also das ist genau diese Implementierung, die jetzt stattfindet. Wir haben schon gehört, bis Ende des Jahres werden wir diese Schwellen hören. Und so geht das aber jetzt bis 2027 insgesamt halt noch weiter. Um sozusagen diesen Klops sich zu nähern und vor allen Dingen eben an dieser Guidance mitzuwirken. Ich glaube, das ist eben vor allen Dingen für uns als FSFE irgendwie wichtig, weil wir halt nicht so wahnsinnig hingucken, was die Hersteller machen. Die können für sich selber, glaube ich, meist eintreten. wir gucken halt, was ist mit den Projekten, was ist mit Individual Developers und so weiter und so fort. Ja, und dafür haben wir uns eben die Frage gestellt, wie redet denn der Hersteller mit dem Steward, aber was sind denn sonst noch so da draußen für Fragen? Also welche Probleme gibt es, welche Nischen gibt es, welche Grauzonen gibt es, wo sind Sachen, wo jetzt jemand von euch den Cyber Resilience Act liest und sich sagt, so boah, ey, was bedeutet denn das für mich? Deswegen haben wir uns zusammengesetzt im Rahmen dieses Dialog für Cybersicherheit, haben einen Fragebogen entwickelt, der momentan noch ausgefüllt werden kann bis Ende des Monats. Wir haben im Juli damit gestartet und haben jetzt sozusagen, was jetzt kommt, ist vor allen Dingen eben das Feedback, was wir jetzt so im letzten Monat bekommen haben. Wollen das mal mit euch so ein bisschen zirkulieren und angucken, was ihr dazu sagt. Und insgesamt wollen wir euch natürlich aber auch dazu aufrufen, den Fragebogen jetzt im nächsten laufenden Monat noch auszufüllen, damit wir dann sozusagen mit euren Ergebnissen weiterarbeiten können. Und unser Ziel ist es grundsätzlich, mit diesen Ergebnissen eben insbesondere hier in diese Guidance zu kommen. Ja? Also wir wollen halt rausfinden, was eure Probleme sind, und die wollen wir in dieser Guidance adressieren und ansprechen, damit ihr dann am Ende sozusagen ein Papier habt, wo ihr drauf gucken könnt und könnt sagen, mein Beispiel ist genannt oder ich finde mich hier in irgendeiner Art und Weise wieder und weiß halt eben, wie ich sozusagen künftig hier im Rahmen des CA zu agieren habe. Ja. Und deswegen haben wir halt Fragebögen für Hersteller, für Projekte und potenzielle Open-Source-Stewards erstellt. Ja? Und da, wo ihr euch ungefähr wiederfindet, so einen Fragebogen füllt ihr aus. Wenn ihr euch nicht sicher seid, nehmt ihr vielleicht potenzielle Open-Source-Stewards. Die Fragen sind mehr oder weniger ähneln sich. Ihr müsst auch nicht den Fragebogen ganz ausfüllen. Also wenn ihr euch da irgendwie, wenn ihr zwischendurch keine Ahnung habt, lasst ihr einfach was frei. Und was uns besonders wichtig ist, nutzt die Freifelder. Schreibt da auch rein, was sozusagen, wenn da jetzt Fragen sind, die gefehlt haben oder wenn ihr uns irgendwas anderes mitteilen wollt, nutzt die Freifelder, um sozusagen uns zu erklären, ja? Also was für euch das Problem ist, damit wir das dann schlussendlich eben in diese Guidance bringen können und damit eben diese fehlende Klarheit zu lösen und sozusagen dabei zu helfen, zu verstehen, wer ist man und was hat man zu tun.
Genau, und auch noch das ist ein Punkt, den wir auch ganz unten haben. Wir sind auch im Austausch mit gewissen oder mit mehreren Foundations, die sich jetzt schon aktiv mit dem Cyber Resilience Act auseinandersetzen. Wir reden mit Vertretern der Europäischen Kommission, um denen diese Dinge dann weiterzugeben und einfach Beispiele und wo es Fragen gibt, mit zu benennen, weil das sind auch erste Dinge, die wir sehen und auch wenn wir Gespräche führen. Bei Open Source gibt es Dinge, an die haben wir alle noch nie gedacht. Und es gibt Projekte, die in einer Art und Weise zusammenarbeiten. Man lernt jeden Tag wieder was Neues. Und als das Gesetz entwickelt wurde und geschrieben wurde, da hat sich die Kommission schon auch mit wahnsinnig vielen unterhalten. Aber am Ende bei Open Source ist es dann wieder nur dieser kleine Punkt. Und dafür sind gewisse Sachen reingewandert. Und jetzt müssen wir sehen, wo alle wissen, wie der Text aussieht, wie man das nach außen hin weiterbringen kann, dass es auch für alle anderen funktioniert und dass sie wissen, was sie tun müssen, wenn sie denn was tun müssen. Also, wie gesagt, ein Projekt an sich muss ein Cyber Resilience Act, wenn da nichts, kein Produkt im monetären Sinne rauskommt, die müssen nichts machen. Wenn die kein Steward werden wollen, werden die kein Steward. Wenn die mit einem Hersteller nie reden wollen, dann müssen sie das nicht machen. Was wir aber wollen oder was uns halt interessiert ist, was ist denn, wenn das aber jemand machen will? Wie können wir dort, und das ist dann wieder ein Teil der Guidance, was können wir denn dort an Guidance mitgeben, wenn jemand in diese Rollen gehen will? Wenn jemand sein Projekt so aufbereitet, dass es schon viele Dinge erfüllt, die ein Hersteller dann erfüllen müsste, weil Gespräche mit Herstellern, die wir haben, die laufen zum Teil so ab, dass die nutzen wahnsinnig viele Projekte, die können die aber alle gar nicht betreuen, die haben auch die Ressourcen nicht. Die sind aber dafür komplett verantwortlich. Das heißt, irgendwas müssen sie machen. Jetzt kann man zu jemandem gehen, der sich darum kümmert. Man kann schauen, dass man die Open-Source-Projekte aus seinem Produkt rausschmeißt und durch Drittkomponenten, die man irgendwo einkauft, die als Produkte auf dem Markt gekauft wurden, sich holt, weil diese Produkte müssen ja den CAA erfüllen, dann kann ich alles einfach ein Stück weiter rutschen. Aber auch das kostet alles Geld. Also das heißt, warum bringen wir nicht irgendein Zusammenspiel hin, wo Ressourcen und Gelder an die bezahlt werden, die sich sowieso schon den ganzen Tag mit ihrem Projekt auseinandersetzen. Wenn ich das Projekt vorgehe, ist jemand da, der mag das alles können und dann ist das auch okay. Aber es kann ja durchaus sein, dass sich dann jemand um das geforkte Projekt kümmert, der gewisse Sachen doch wieder nicht richtig macht. Wir haben dann doch Schwachstellen drin und das passiert ja schon. Warum unterstützen wir nicht die, die original daran arbeiten, wenn sie diese Unterstützung haben wollen? Wie gesagt, ein Projekt an sich braucht das nicht. Wenn sie keine Lust haben, haben sie keine Lust, fertig. Und wir müssen schauen, dass solche Sachen wie bei Curl, das hilft halt niemandem weiter. Wenn 100 Hersteller kommen und sagen, du hast 2 Wochen Zeit, füll mir bitte die Excel-Tabelle aus. Irgendwann hat ein Projekt schnell mal die Nase voll und sagt, ich stelle es ein, mache ich gar nicht mehr weiter. So. Und auch da hilft es, wenn die Hersteller Guidance haben, wie sie denn in Kontakt treten können. Und da gibt es jetzt schon viel und das muss man dann einfach nur mal so aufbereiten, zusammenbringen, dass man was Einheitliches hat, mit dem mehrere arbeiten können. Nein.
Also die Frage war, kann es für ein Open-Source-Projekt mehrere Stewards geben?
Nein.
Die Antwort war nein. Ist nicht vorgesehen. Vielleicht, wie gesagt, schieben wir das gleich wieder in den Diskussionsteil und versuchen erstmal inhaltlich weiterzukommen. Genau, also wir haben eben, wie schon gesagt, uns dieser Fragebogen, diese Umfrage läuft schon seit einem Monat und für uns ist eben wichtig, mit euch schon erste Ergebnisse mal ein bisschen zu teasern, zu gucken, was wir so bekommen haben. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, ersichtlich, dass wir Tendenzen erkennen, dass bestimmte Sachen immer wieder auftauchen und bestimmte Probleme sozusagen von verschiedenen Teilnehmern sozusagen immer wieder erkannt werden. Das Ziel ist jetzt, das ist nicht unsere Position, ja, das ist auch nicht, ist ja auch erstmal egal, ob das richtig oder falsch ist, sondern es geht darum, dass wir das jetzt erstmal vorstellen und dann eben im Anschluss gemeinsam hier ein bisschen ein Gespräch finden und gucken können, was ihr dazu denkt und ob ihr vielleicht da irgendwie eben entsprechende Meinungen habt.
Genau, also die Punkte, die wir hier aufgenommen haben, das sind einfach nur random einzelne Antworten auf die Fragen, die wir haben, wo wir jetzt denken, erstens sieht man ein Stück weit, was uns auch wirklich interessiert. Also das geht mit der ersten Frage los, ein paar Developer arbeiten zusammen an einem Projekt, ohne dass da jemand als Entität oder als Stakeholder dahinter steht. Diejenigen, die an dem Projekt arbeiten, werden aber von Firmen bezahlt und dann, wie hier steht, eine Firma bietet Dienstleistungen rund um dieses Projekt an. Was bedeutet das im Sinne des CRA? Sind dann diejenigen, die an dem Projekt arbeiten, automatisch Hersteller? Und das sind, im ersten Moment kann man sagen nein, dann kann man wieder sagen, aber wenn sie als Hersteller daran arbeiten, fallen sie dann nicht doch runter? Dazu eine Meinung, aber das sind diese Dinge, wo wir oder die wir gerne in Guidance betrachten würden, weil es wird Guidance von der Kommission geben. Es kann sein, dass die hier die größten Fragen schon beantwortet, aber es kann auch sein, dass an den Beispielen von Projekten wieder irgendwelche Sachen dazukommen und was wir dann uns überlegt haben oder was, wo wir hinwollen, dass man dann schaut, wie man einfach an diesen Beispielen auch mit der Guidance von der Kommission und mit anderen Dokumenten Stück für Stück durchgeht. In dem Fall einfach eine Handvoll Leute arbeitet zusammen, so kein Hersteller. Jetzt werden die bezahlt, was bedeutet das? Kein Hersteller oder Hersteller, dann muss man halt was finden und das kann man dann hoffentlich anhand der Guidance von der Kommission, dass man sich für diese Beispielprojekte einfach ein Stück weit durchhangelt und mal erklärt, warum die als Hersteller gelten oder warum sie nicht als Hersteller gelten oder warum sie als Steward gelten. Das ist das eine Ding. Und was man eben auch generell sieht, ist jetzt mit dem zweiten. Zweite und dritte gehören eigentlich zusammen. Jemand arbeitet an dem Projekt und dann kommt ein Hersteller mit einer Deadline, 2 Wochen, ich habe eine Schwachstelle gefunden, du musst das jetzt für mich fixen. Wenn ich ein Projekt habe, würde ich das wahrscheinlich eher nicht wollen. Und man sieht, dass es, und so eine Frage oder so eine Antwort kam auch mehrmals, dass es schon gewisse Ängste in der Open Source Community für die Projekte gibt, mit denen sich die Projekte beschäftigen. Und auch da hilft es am Ende wieder, wenn es Guidance gibt, die erklärt, müssen die das überhaupt machen. Ja. Ja. Ja, ja, wir sehen das. Ja.
Also die Anmerkung war, dass Projekte schon aufhören, sozusagen ihre Sachen zur Verfügung zu stellen aus vorauseilender Angst gegenüber einem Cyber Resilience Act. Ja, ja.
Ja. Ja.
Hast du? Mach ich weiter.
Genau, es gibt dann Fragesteller an Hersteller. Dort haben wir solche Fragen gestellt wie, welche Gefahren seht ihr, wenn ihr für alle freien Open-Source-Komponenten in dem Produkt verantwortlich seid? Und was macht ihr mit Projekten, wo ihr nicht wisst, ob sie die Anforderungen für den Cyber Resilience Act erfüllen, vor allem wenn ihr dann nicht eintreten könnt, um das zu machen, oder was es generelle für Sachen gibt. Und dann schon in dem ersten Punkt, dass eben auch bei Herstellern die Überlegungen sind, was kann ich machen, und auch das sind Dinge, die wir so sehen, es werden Projekte geforkt. Entweder man kann selbst schauen, dass man dann den Support übernimmt oder das Projekt unterstützt und dann selbst einfach die Dinge, die der Hersteller von dem Projekt braucht, damit er das einbinden kann und alle Anforderungen erfüllt, dass er das dann übernimmt für das Projekt und mit runterspiegelt, mitspielt. Auch da muss man gucken, ob das so funktionieren kann, und skalieren ist wieder so eine Sache. Aber auch da gibt es jetzt schon Überlegungen und Diskussionen. Und manchmal gefühlt werden die Diskussionen parallel geführt, ohne dass sie zusammengebracht werden. Eine Frage war zum Beispiel, würde es helfen, wenn es einen Nachweis gibt, dass Projekte das erfüllen? Und auch da wieder ein Punkt, dass die Hersteller das nicht selbst machen können, weil sie die Ressourcen nicht haben, das für alle Produkte zu machen, die in ihrem Produkt drin sind. Und der Punkt, der Nachweis müsste von den Open-Source-Herstellern selbst kommen. Wenn wir jetzt, also und das sehen wir, dass auch das mehrere geschrieben haben, wenn das so die Befürchtungen bei Herstellern sind, dann sind wir wieder an dem Punkt mit, können wir nicht Dinge auf den Weg bringen, dass dann sagt, der Hersteller bezahlt, kriegt dafür die Bescheinigung, dass das Produkt in Ordnung ist und bindet es bei sich ein. Das dritte sind die Stewards, und dann sind wir wieder bei Guidance. Auch da gibt es viele, die den Fragebogen beantwortet haben, wissen relativ genau, ob sie Stewards sein wollen oder nicht. Also von denen, wir gehen davon aus, dass auch einige Foundation-Mitarbeiter mit beantwortet haben, und da ist es an vielen Stellen relativ klar, dass dort die Rolle des Stewards übernommen wird. Wo Unterstützung gebraucht wird, ist, wer soll das bezahlen, wenn jemand Steward werden will und Steward wird? Und was bedeutet es wirklich, welche Anforderungen muss ein Steward im Sinne des CA erfüllen, um dann nicht wieder Probleme zu bekommen von Marktüberwachungen und Dings. Man muss dazu sagen, ein Steward an sich hat im Prinzip wesentlich weniger Anforderungen zu erfüllen als ein Hersteller. Und es werden keine Strafen gegenüber einem Steward auf den Weg gebracht. Was? Er muss Schwachstellen melden. Also der Schwachstellenmeldeprozess für aktiv ausgenutzte Schwachstellen wird aus den Artikeln vom Hersteller oder den Herstelleranforderungen übernommen. Er muss eine Cyber Security Policy haben und er muss mit einer Marktüberwachung zusammenarbeiten, muss immer im Sinne, wenn er es nicht macht, gibt es keine Strafen. Aber er muss mit der Marktüberwachungsbehörde zusammenarbeiten, dass Sachen gefixt werden können.
Ich glaube, was auch noch oft kam, ist Tools. Ist auf jeden Fall was die Leute ganz gerne sehen wollen. Also sie wollen Text sehen, sie wollen Tools haben, denen ihnen helfen, Ressourcen, Geld, wie auch immer. Ja, und eben auch nochmal zu diesem Rollenverständnis, das eben auch nochmal auszubuchstabieren und eben zu gucken, ob es nicht eben doch sinnvoll ist, an der einen oder anderen Stelle Doppelrollen gegebenenfalls zuzulassen. Also das sind so die Punkte, die wir jetzt immer wieder gesehen haben in den Fragebögen, aber eben auch grundsätzlich in vielen Gesprächen, die wir jetzt drumherum eben auch vor allen Dingen mit Projekten führen, um dort eben ein Stück weit die Marktrealitäten zu verstehen und zu gucken, wie man das eben dann in Guidance bringen kann. Genau, also ich glaube nochmal eben, um das, was das Ganze unterstreicht, ist, also von den Fragebögen würden wir halt so sagen, dass ungefähr 50% der Leute ihre Rolle kennen und das auch so halbwegs gut einschätzen. Das ist natürlich schön, aber auch schlecht. So 50-50, ne? So in der Mitte irgendwo, ob das gut oder schlecht ist. Wir sehen auf jeden Fall, dass insbesondere Projekte, Individual Developers, also alles, was nicht so Hersteller ist, dass die einen gewissen Druck verspüren, dass die irgendwas machen müssen und dass für die auch so ein bisschen diffus ist, was das eben genau sein soll und wie man dann dahin kommt und vor allen Dingen, wo eben dann auch diese Ressourcen eben dafür herkommen, um das zu machen. Wir hören dann eben auch sowas wie, das fand ich eigentlich einen ganz treffenden Satz, I like to do software engineering, not management. Ne? Also die Leute starten ja jetzt in der Regel ihr Projekt nicht, weil sie sich mit großen Managementfragen auseinandersetzen wollen, sondern wollen halt an ihrem Projekt rumklöppeln. Ne? Und also das gilt es natürlich auch zu bewahren. Also wir wollen jetzt eben nicht dafür sorgen, dass jeder, der ein Projekt startet, irgendwie mit irgendwelchen merkwürdigen Paperwork dann beschäftigt ist, sondern dass die Leute halt ihr Zeug klöppeln können. Das Problem ist auch, wenn wir eben, das haben wir auch gesagt, wir gucken so ein bisschen nach Blueprints, also wo läuft das schon, wo sind Projekte mit Herstellern irgendwie in der Verbindung, wo gibt es schon Ressourcenaustausch, wo wird das unterstützt? Und da sehen wir in der Breite auf jeden Fall, dass das nicht in irgendeiner Art und Weise kostendeckend ist. Also es ist jetzt nicht so, dass eben die Projekte so unfassbar viel Kohle kriegen, dass sie sich darüber Gedanken machen müssen, ob sie Hersteller sind, sondern es eher die Denke, können wir das Projekt am Leben halten mit dem Geld, was wir hier kriegen. Also die bisher geltende Unterstützung ist eben oft niedriger als die tatsächlichen Kosten. Das ist die jetzige Realität, mit der wir eben konfrontiert sind. Was wir auch immer wieder gehört haben, ist so ein befürchteter Qualitätsverlust bei Projekten. Das kommt vor allen Dingen so von Herstellern. Also die haben irgendwie Angst, wenn sie jetzt da mit den Projekten zusammenarbeiten, können sie Qualitätssicherung und sowas. Also die haben da Probleme und auch noch so ein paar Sachen, die auch immer wieder so rumwabern, ist, was ist mit dem Forschungsumfeld? Insgesamt Angst vor Kosten. Ja, also das haben irgendwie alle teuer. Die S-Bomb-Frage ist was die Leute immer wieder umtreibt. Ne? Also auch da nochmal gibt es ein Implementing Act, das wird noch definiert, gibt es einfach noch nichts. Und dann eben ja, sowas wie Supply Chain Attacks, Lizenzprobleme, so, solche Fragen treiben die Leute auch um. Also es ist nicht so, dass das jetzt sozusagen nicht aufgetaucht ist. Deswegen, wie gesagt, es gibt auch noch so ein paar andere Sachen. Also falls ihr den Fragebogen ausgefüllt habt und euch jetzt hier nicht wiederfindet, wir haben uns trotzdem alles angeguckt. Aber das sind jetzt mal so die relevanten Punkte für uns gewesen, die wir bisher identifiziert haben. Und deswegen also auch nochmal der Aufruf, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, eure Position findet sich hier nicht, kippt uns das in den Fragebogen. Das hilft uns, das dann zum Beispiel gegenüber der Kommission als Problem zu adressieren und darüber dann eben auch in diese Guidance zum Beispiel zu bekommen, um eben das Problem zu adressieren und im besten Fall eben auch zu lösen. Und jetzt, ich glaube, das kann ich für uns beide sagen, das Gefühl ist auf jeden Fall, dass dazugehört wird und dass auch wirklich versucht wird, eben solche Probleme aus dem Weg zu räumen. Ja, also keiner hat Lust, irgendwie irgendwas kaputt zu regulieren, keiner hat Lust, Projekte kaputt zu machen, keiner will KMUs kaputt machen oder Micro-Enterprises, das ist überhaupt nicht das Ziel. Vielleicht kann man da auch noch mal so ein bisschen drauf gucken, wie bei der Datenschutzreform. Es geht nicht darum, den kleinen Bäcker um die Ecke irgendwie vom Markt zu nehmen, sondern es geht halt gegen Google und Facebook so. Ne? Und so ähnlich muss man sich auch diese Cybersicherheitsgesetzgebung hier anschauen. Es geht halt darum, irgendwie Schrott, der auf unseren Markt kommt, sich ein bisschen besser anzugucken und das vor allen Dingen eben auch da, wo viel Schrott in der Masse produziert wird und nicht, was jetzt irgendwo ein kleines Projekt irgendwie mit zwei Herstellern zusammenklöppelt. Ne? Also das vielleicht auch nochmal. Am Ende kommt halt eine Marktaufsicht, ja, die muss sich das halt angucken. Das sind auch Menschen, die haben auch Ressourcen zur Verfügung. Das bedeutet, die werden natürlich jetzt auch gucken, wo kann ich viel holen, wo kann ich halt irgendwie sozusagen, ich sag mal, große Beispiele kreieren, die dann vielleicht auch in den Medien kommen, sodass dann andere Hersteller sehen, da die Marktaufsicht, die kontrolliert halt wirklich, vielleicht mache ich auch lieber mal ein bisschen mehr Cybersecurity. Das ist so die Denke, die man in diesem Gesetz hat und was am Ende realistisch da rauskommen wird. Ja, es wird jetzt auch nicht sein, dass das BSI 2000 Leute einstellt, die den ganzen Tag dann mit der Marktüberwachungsjacke irgendwie im Mediamarkt.
Steht ja noch nie fest, vielleicht.
Vielleicht wird es auch jemand anders.
Ja, genau.
Na, aber so, ne, es sind jetzt keine realistischen Szenarien, dass dann halt irgendwie der ganze Mediamarkt ausgeräumt wird und da jedes Produkt sich von einem Tag auf den anderen angeguckt wird. Ja. Genau, die Frage sozusagen nochmal der Aufruf, wie geht es jetzt weiter? Für uns geht es auf jeden Fall so weiter, dass wir diesen Fragebogen weiter auswerten. Wir werden diese Ergebnisse nehmen, versuchen in Guidance zu bringen, versuchen mit der Kommission zu reden, versuchen mit anderen Marktaufsichten in Kontakt zu kommen. Dafür nochmal der Aufruf, füllt diesen Fragebogen auf. Ihr findet den auf dialog-cybersicherheit.de/aktuelles.
Weil der aktuell ist.
Ist auf jeden Fall aktuell. Und wie gesagt, erzählt von eurem Projekt so. Also erzählt uns das, erzählt das dem Michael, erzählt mir das, schickt uns eine E-Mail, keine Ahnung, schreibt da drauf auf Social Media. Also wir haben vorhin eben das von diesem Curl-Projekt gezeigt, ne, sowas hilft. Wenn ihr halt sowas bloggt, ihr seid ein Projekt, ihr werdet irgendwie ganz komisch von einem Hersteller angetanzt, veröffentlicht das. Damit können wir zur Kommission gehen, können sagen, guck, das ist die Realität, so kann es nicht weitergehen, diese Leute werden niemals Stuart werden. Und es hat sozusagen, es gibt ein großes Interesse von den Leuten, die das Gesetz gemacht haben, dass möglichst viele Stewards werden, sonst geht das ganze Konzept auch nicht wirklich auf. Und das ist natürlich für uns eine positive Situation, in der wir sozusagen dafür sorgen können, dass diese Stewards, dass die Projekte dann am Schluss auch davon profitieren. Ja, also das ist unser Ziel hier, was wir da verfolgen. Und schlussendlich, wie gesagt, also falls ihr irgendwie direkte Kontakte habt, nutzt die. Also wenn ihr irgendwo BSI-Menschen trefft, erzählt denen das. falls ihr irgendwo ja, Kommissionsleute trefft oder ähnliches, redet darüber, versucht das irgendwie so greifbar und nachvollziehbar zu machen und wie gesagt, zeigt uns eure Nischen. Ja? Das hilft uns, die dann zu adressieren und eben gegebenenfalls auch mit Beispielen abzubilden. In diesem Sinne können wir, glaube ich, alle heute nochmal gemütlich Bier trinken und treffen uns dann nächstes Jahr wieder und bis dahin auf jeden Fall jetzt noch ein paar Fragen beantworten, ein bisschen diskutieren mit euch und wir sind aber auch heute und morgen wahrscheinlich nicht ganz so früh, aber trotzdem da. Sprecht uns an, redet mit uns und ansonsten alles Gute. Genau, und ich glaube, du hilfst uns bei der Moderation, ja. Genau, also es laufen Leute mit dem Mikrofon rum, wartet bitte bis das da ist für den Stream, dass die Fragen für die Leute, die online sich zuschalten, dass die auch verstehen, worum es denn überhaupt geht.
So. So, wir haben jetzt knapp 10 Minuten für die Fragerunde und können wir direkt losstarten. Also das Wichtige ist halt, dass die Fragen auch im Stream vorkommen. Und wenn das Mikrofon zum Beispiel schlecht zu erreichen ist, dann wiederholt ihr die Fragen bitte dann auch gerne nochmal. Und jetzt würde ich sagen, gehe ich erstmal so ein bisschen nach Thema oder dass sich die Personen melden, die dann zum Beispiel an die Frage einen passenden Anschluss haben eben. Und sonst würde ich nochmal nach Sitzlage gehen. Gut. Wer hat Fragen?
Also, ich glaube, hier vorne, die waren, gut. Haben wir vorhin schon gesagt, dass die, dass die dürfen.
Wir haben eine Frage zu dem, was du am Anfang an Folien hattest, das bezüglich der Fristen. Also es gibt ja diese Formulierung im CRA mit 5 Jahre oder sozusagen die Lebenszeit, die beabsichtigte Lebenszeit vom Produkt. Mhm. Das legt der Hersteller fest, die beabsichtigte Lebenszeit, wird gewürfelt. Kann er immer 5 Jahre machen oder wie sieht das?
Also
wenn ich ein Flugzeug kaufe, wie lange sind es auch eine 5 Jahre Haftung?
Die Idee ist, die 5 Jahre sind jetzt erstmal pauschal, außer es gibt triftische Gründe, warum die kürzer ist. Also es gibt Produkte, die einfach nicht so lange Insulin, gut, das ist wieder Medizin, aber es gibt einfach bestimmte Produkte, die sind keine 5 Jahre da. Es gibt jetzt schon Produkte, da ist der Lebenszyklus und der Supportzeitraum länger, weil die in anderen Regulierungen schon andere Zeiten haben. Und geplant ist, dass die Marktüberwachung über die Jahre hinweg schaut, wie denn der erwartbare Supportzeitraum sein sollte und dann Vorgaben gibt und es dann Vorgaben gibt, wo diese Zeiträume verlängert werden. Also die 5 Jahre sind jetzt das Default, das kann sich über die Jahre für bestimmte Produktkategorien ändern.
Also ein Zug wird sicherlich länger als 5 Jahre lang sich angeguckt. Ja.
Wir haben aber noch eine Frage für hier, die vielleicht ganz gut ist. Und zwar, kann ich mir als Hersteller meine Risikomethodik und die Norm oder was ich nehme dafür aussuchen? Bei mir haben Hersteller schon gesagt, ich will das nehmen, ich will das nehmen. Totaler Wildwuchs. Was wisst ihr da dazu?
Grundsätzlich kannst du machen, was du willst, wenn du meinst, dass du dem Gesetz folgst. Ich würde eher gucken, dass ich Guidance und Standards folge, weil dann kann ich halt immer sagen, es kam von Kommission und BSI und die haben es aufgeschrieben, wie es geht. Und wenn man sich daran hält, ist man zwar auch nicht auf der sicheren Seite, da kann halt ein Gericht immer noch sagen, ja, der Standard ist schön, was ihr euch da aufgeschrieben habt, aber ist nicht mit dem Gesetz konform. Also das Gericht guckt am Ende aufs Gesetz. Und wenn ihr nachweisen könnt, dass ihr euch ans Gesetz haltet und das Gericht euch glaubt.
Also das ist ein Stück weit, warum die Standardisierung aktuell so wichtig ist. Weil, wenn es einen harmonisierten, zitierten Standard gibt, dann können Hersteller die Produkte in wichtig Klasse 1 herstellen, sich nach diesem Standard konform erklären. Und wenn er zitiert wurde, dann sagt die Kommission, aus unserer Sicht reicht das, was dort drin steht, wenn dem gefolgt wird, dass damit Konformität nachgewiesen werden kann. Und je einheitlicher oder wenn wir solche harmonisierten Standards haben, dann ist das, nach dem im Sinne der Kommission dann die Hersteller oder viele Hersteller dann erfolgen. Sie müssen es nicht. Zitierte harmonisierte Norm.
Ja, bin ich dran? Ja, ich hatte eine Frage einfach. Jetzt habt ihr ja 4 Rollen im Prinzip in eurem Spiel drin. Das ist der Nutzer, das ist der Hersteller. Ich würde den lieber Integrator nennen. Dann ist es eben das Projekt. Das sind die, die die Software schreiben. Und jetzt die 4. neue Rolle, die dazukommt, das ist der Steward. Wie kann die Rolle des Stewards operationalisiert werden? Das ist die Frage, ja, weil die kommt mir jetzt relativ neu vor.
Also vielleicht nochmal, es ist kein freies Softwaregesetz, ne? Es ist eine Produktregulierung und dann hat man irgendwann festgestellt, dass es in Produkten auch freie Software gibt und hat sich dann nochmal in diesem Gesetz speziell mit dem Thema, was passiert, mit freier Software auseinandergesetzt. Es gibt ja auch Hersteller, die niemals mit einem Projekt zu tun haben und trotzdem freie Software machen. Ja? Also das vielleicht mal sozusagen als Grundverständnis. Und dann ist eben am Ende des Tages, wenn ich jetzt Hersteller bin und auf Projekte zugreife und die in meinem Produkt landen, muss ich mir als Hersteller als erstes mal die Frage stellen, soll das so bleiben? Also will ich denn grundsätzlich, brauche ich das, muss ich das, will ich das? Und dann kann ich mir eben zum Beispiel die Frage stellen, ich forke das, dann habe ich mit dem Projekt nichts zu tun, kümmere mich selber darum, muss ich auch nichts irgendwie integrieren, operationalisieren oder sonst irgendwas. Und in dem Moment aber, wo ich mich als Hersteller entscheide, mit dem Projekt zusammenzuarbeiten, muss ich mit dem Projekt einen Weg finden, dass ich am Ende als Hersteller sagen kann, ich kann da sicheren Weges ein CE-Label drauf tun. Und dafür muss ich halt den Steward in eine Lage versetzen, dass er mir so hilft, dass ich das machen kann. Und so operationalisiert man das. Also für jedes Produkt wird quasi ein Hersteller kommen und wird sagen, für dieses Produkt brauche ich ein CE-Label, ich benutze das aus deinem Projekt, wie kommen wir jetzt dahin? Und dann ist dieses eine Produkt, kriegt eben ein CE-Label für dieses eine, für diesen einen Vorgang. Und wie das dann jeweils da aussieht, das ist eben auszuhandeln, würde ich sagen.
Wir haben jetzt ungefähr noch 5 Minuten, ne? 3 Meldungen gerade oder 4 sehe ich irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie, ich mich jetzt schlecht festlegen. Man kann dann auf dem Gang hinterher auch noch Fragen stellen, gerne zu Informationen und weiß nicht, irgendwie, sie melden sich so fröhlich. Die anderen aber auch.
Ja, also gutes Beispiel ist ja vielleicht, Systemintegratoren verwenden ja öfters mal ein Linux in ihren Systemen. Das müsste ja dann ein CE-Zeichen haben, das Linux. Wo soll denn ein CE-zertifiziertes Linux herkommen?
Linux an sich ist jetzt kein Produkt.
Aber Sie sagten ja, Betriebssysteme sind im Scope des CAAs.
Ja, aber ist ja per se erstmal kein Produkt. Also es wird ja dann zu einem Produkt, wenn du sozusagen damit irgendwas machst.
Gut, dann nehmen wir eine Textverarbeitung, LibreOffice. Wenn ich das in meinem Unternehmen einsetzen will, weil ich mir Lizenzkosten sparen will, jetzt hat es aber noch kein CE-Zeichen und meine Cyber-Security-Versicherung will aber, dass ich nur CE-markierte Produkte einsetze.
Dann ist zu überlegen, was Sie mit Ihrer Cybersicherheitsversicherung machen.
Also würde ich auch sagen, ja.
Die Wahrscheinlichkeit, dass auf ein LibreOffice einfach so ein CE-Kennzeichen draufkommt, ist relativ gering. Und wenn Sie die Software nutzen wollen, es hält Sie ja niemand ab, die Software zu nutzen. Also nur, weil Sie die gerne mit CE-Kennzeichen nutzen wollen, heißt das ja für die Software nicht, dass sie dort ein CE-Kennzeichen draufpacken muss. Wenn das jemand forkt und ihn in einem kommerziellen Rahmen zur Verfügung stellt, dann kann derjenige Hersteller werden und dann kann er sagen, das ist geforkte LibreOffice mit CE-Kennzeichen.
Dramatisch. Ich glaube, das ist nicht so richtig sicher, das Produkt.
Ja, nur eine Kommentare eigentlich zu diesen Sachen. Also da sind schon ein paar Gespräche mit Versicherungsfirmen schon am Laufen. Also ich habe persönlich Gespräche mit Rückversicherungs in Zürich gehabt und die Leute von dem Open-Chain-Prozess diskutieren mit den Leuten in London. Also ich glaube, das Problem wird sich irgendwann mal lösen, also außerhalb diesem Bereich. Also es ist ein bekanntliches Problem, das lässt sich versichern. Also die Versicherungsleute wollen wissen, wie die Risiken sind und das können sie noch nicht einschätzen. Also das liegt an uns beispielsweise, nicht an Sie, also diese Risiken da ungefähr vorzuzeigen. Wenn wir uns richtig benehmen, dann werden die Kosten gering sein. Wenn nicht, dann hoch. Also
well put.
Nochmal 2 Meldungen. Wir haben jetzt kaum noch Zeit. Ich weiß nicht, irgendwie...
Okay. Ich möchte nur eine kurze Anmerkung machen. Also die Arbeit an den harmonisierten Normen laufen derzeit. Das heißt, wer ja jetzt Hersteller ist und sagt, ich vertreibe aber meinen Browser oder ich vertreibe mein Betriebssystem und ich habe Sorge, dass da Quatsch drin steht, dann informiert euch, da laufen die Arbeiten, da werden Mitarbeiter gesucht, die Kompetenz haben, die da wirklich wissen, was da Sache ist und schaut zu, dass ihr da Einfluss machen könnt. Weil jetzt ist die Chance da, an diesen Normen mitzuarbeiten. Also wer da Sorge hat, dass sein Geschäftsmodell flöten geht, in 2 Jahren ist der Zug abgefahren.
Und es ist wirklich nicht wahnsinnig schwer, wenn man sich da einbringen will, sich da einbringen zu können. Also die Türen sind auf jeden Fall offen.
dieses Verhältnis zwischen Steward und den Firmen, die Produkte auf den Markt bringen. Das könnte man ja, ich bringe jetzt mal eine sehr, sehr unbeliebte Parallele, über eine Art Verwertungsgesellschaft machen. Mhm. Also sprich, ja, dass die Firmen sich eine Art Versicherung für ein konkretes Open-Source-Projekt einkaufen, die dann mit dem Produktwert für die Firma hoch oder runter gehen kann und mit dem Risikofaktor des jeweiligen Projektes. Und das Steward bekommt dann, oder das Projekt bekommt Geld ausgeschüttet, um dieses Produkt dann im Prinzip, also das Subprodukt, auf den Markt zu bringen und für die Firmen nutzbar zu machen.
Also meine persönliche Meinung dazu ist, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie ein staatliches Konstrukt aufbauen sollten. Also ich finde, das kann der Markt irgendwie ein Stück weit selber regeln. Ich finde auch wichtig, dass da halt vor allen Dingen Private Money drin ist in diesem Spiel. Und dann könnte ich mir durchaus sowas vorstellen, dass es eher einen Fonds gibt, in den eingezahlt wird, und dann gibt es sowas wie einen Nutri-Score auf der anderen Seite, und dann kann man gucken, ob eine Firma ins Ökosystem finanziert oder nicht, und mit diesen Geldern wird vor allen Dingen in Projekte Geld gelenkt, die kein besonders gutes Verhältnis mit dem Hersteller haben, aber trotzdem eben am Prozess teilnehmen wollen. Aber sozusagen diese, wie kommt da wo Geld wann zu wem, das ist eben ein Problem, was glaube ich viele sehen, wie es gelöst wird, gibt es wenig konkrete Vorschläge. Ich finde es insgesamt persönlich wichtig, dass das halt vor allen Dingen Private Money ist. Die von freier Software profitieren, sollen diejenigen unterstützen, die sie zur Verfügung stellen. So, und dieses Prinzip sollte da grundsätzlich eingehalten werden. So ist das Gesetz zustande gekommen. Es gibt natürlich auch staatliche Akteure, die von freier Software profitieren. Die müssen dann auch da mit einzahlen. Aber insgesamt sehe ich da schon eben die Marktteilnehmer, die da in der Verantwortung sind, hier die Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Gut, wir sind damit am Ende. nochmal einen herzlichen Dank für Alex und Michael. Ja, danke.